Liebe Freunde, ich will ja nicht zu dick auftragen, aber das, was wir aktuell erleben, das hat historische Dimensionen. Angela Merkel hat ja in ihrer bemerkenswerten Rede am Mittwoch gesagt, dass wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg keine solche Krise erlebt haben. Und wir stehen ja erst ganz am Anfang. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der vieles immer besser wurde. Den Nachkriegsboom in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bezeichneten wir bemerkenswerterweise als Wirtschaftswunder. Und ganz vielen von uns ging es in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufs Ganze gesehen immer besser. Ja, ich weiß, das trifft nicht auf alle zu. Es gibt Biografien, die nicht in dieses Schema passen. Aber ich rede vom großen Ganzen, von einer Gesellschaft, in der es im großen Ganzen immer aufwärts ging. Wir konnten und können uns gut ausbilden lassen. Wir sichern uns Vollkasko gegen alle oder sagen wir besser fast alle potenziellen Risiken des Lebens ab. Und wenn es mal schwierig wird, dann federt ein soziales Netz die größten Unpässlichkeiten ab. Ein soziales Netz, von dem der Rest des Globus eigentlich nur träumen kann. Wir genießen die Globalisierung und jetten um die Welt. Und wenn es gesundheitlich mal schief läuft, dann bewahrt uns das Solidarsystem gesetzliche Krankenversicherung vor dem Schlimmsten. Wir bleiben immer länger gesund und werden immer älter. Und dann kam Corona. Mal ehrlich, wer von uns hat das schon ernst genommen, als wir um den Jahreswechsel hörten, in China sei da so ein neuartiger Virus aufgetreten? Wer von uns kannte schon Wuhan? Und als der erste Fall in Deutschland in NRW diagnostiziert wurde, na und? Es ist noch keine 4 Wochen her, dass der erste Fall in NRW bestätigt war. Und jetzt, die äußeren Umstände ändern sich rasant in diesen letzten Wochen. Es gibt öffentlich kaum noch ein anderes Thema. Die Tagesschau könnte auch in Corona-News umbenannt werden. Deutschland macht Hamsterkäufe und es geht um Ausgangsbeschränkungen. Und solches kannte man allenfalls von irgendwelchen südamerikanischen Diktatoren. Aber uns steht es jetzt möglicherweise auch bevor. Aber mal in die Zukunft gedacht, wie wird es sein, wenn Corona irgendwann, wann auch immer irgendwann ist, mal vorbei ist? Wir spüren, dass irgendwie nicht alles so sein wird wie vorher. Corona verändert etwas nachhaltig. Es rüttelt an vielen unserer Sicherheiten, von denen wir glauben, dass sie zementiert und unerschütterlich waren. Und jemand hat mal gesagt, wir nehmen die Weltbrände nicht zur Kenntnis, bevor nicht unser eigenes Fleisch anfängt zu kohlen. Und das passiert gerade, wenn wir nach Norditalien schauen, wo nachts Hunderte von Särgen mit Militär-LKWs abtransportiert werden, dann sind die Weltbrände mit einmal nicht mehr weit weg. Und nun, was machen wir jetzt? Die äußeren Umstände ändern sich gerade von Tag zu Tag. Was macht das mit unserer inneren Verfassung? Ihr seid ja in einem Gottesdienst, auch wenn heute vielleicht der heimische Sessel das gottesdienstliche Sitzmöbel ist. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, für den sich ebenfalls in einer sehr kurzen Zeit sehr viel änderte, radikal geändert hat. Er lebte vor ungefähr 2000 Jahren in Tarsus, das liegt in der heutigen Türkei. Und zwar von den Lebensumständen lebte er eher auf der Sonnenseite des Lebens. Er war ein Intellektueller, er konnte, was damals sehr außergewöhnlich war, lesen und schreiben. Er beherrschte mehrere Sprachen und er war in seiner Community religiös hoch angesehen. Und dann hatte er sein höchstpersönliches Erleben vor Damaskus. Er wollte dort Christen zur Strecke bringen, das war sein Auftrag. Und er begegnete in einer Erscheinung dem, den er letztlich verfolgte, Jesus Christus. Das war super dramatisch, das haute ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus den Latschen. Und von dieser radikalen Lebenswende sprechen wir bis heute in unserer Sprache, wenn wir eine große Veränderung von jetzt auf gleich bezeichnen als Damaskus-Erlebnis. Statt Verfolger der Christen wurde Saulus zum Paulus, zum Völkerapostel, zum vermutlich wirkungsvollsten Missionar der frühen Kirche. Aber man kann mit Recht fragen, ob das nicht ein bisschen weit hergeholt ist, jetzt die radikalen Veränderungen in der Lebensgeschichte des Paulus mit der Corona-Krise zu vergleichen. Einerseits stimmt das, Corona ist global. Das, was Paulus betrifft, ist höchst persönlich gewesen. Corona ist 21. Jahrhundert, Paulus ist antik. Corona bedroht uns, ob wir wollen oder nicht. Paulus entschied sich für seinen Weg. Da gibt es Unterschiede. Aber es gibt auch die andere Seite. Die radikale Veränderung der persönlichen Lebensumstände bis hin zu mehrfacher Lebensbedrohung, da gibt es dann durchaus Schnittmengen zwischen uns und ihm. Hören wir mal auf das, was er schreibt im 2. Korintherbrief 4, Vers 11. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. Im gleichen Brief 11, Vers 23. Ich wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Und dann bis zum Vers 30 in diesem Kapitel zählt er detailliert auf, was ihm alles widerfahren ist. Das heißt, seine äußeren Lebensumstände änderten sich massiv. Was machte das mit seiner inneren Verfassung? Paulus trifft eine interessante Unterscheidung. Und zwar spricht er vom äußeren und vom inneren Menschen. 2. Korinther 4, 16. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Epheser 3, 16. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Oder Römer 5, 4. Geduld aber macht uns innerlich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Also auf Deutsch, auch wenn die äußeren Umstände, die äußerliche Verfassung ziemlich bescheiden ist, ist der innere Mensch durch Christus doch erneuert und stark. Aber wer oder was ist das nun, dieser innere Mensch? Das sind nicht unsere Gefühle. Das ist auch nicht unser eigener Mut, unsere vermeintlich eigene Kraft. Der innere Mensch, mit Paulus gesprochen, das ist Christus in uns. Der neue Mensch in uns, der jeden Tag erneuert wird, so wie Paulus das sagt. Es geht um unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung auf ihn hin. Es geht um unseren Gehorsam, unsere Leidenschaft in Jesus und für ihn. Paulus hat vor Augen, dass weiterhin äußerlich nicht alles heil ist. Das war damals für ihn nicht so und das ist auch heute für uns nicht so. Da ist nicht alles gut und friedevoll. Aber er bekommt Kraft und Freude und Liebe für jeden Tag. Sein innerer Mensch wird gestärkt. Christus in ihm, der neue Mensch, der vergeht nicht, der wird nicht alt, der zerbricht nicht. Und in ihm findet er das Vertrauen und die Kraft und Freude in seinem Leben, Geborgenheit, Halt für jeden einzelnen Tag. Er kann sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Eine radikale Aussage eigentlich, wenn man sie mal genau anhört. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wie geschieht das, dass Christus in mir lebt? Auch wieder Paulus selbst, Epheser 3, 17. Christus macht durch den Glauben in euren Herzen Wohnung. Das heißt, ich beginne ihm zu vertrauen, dass das, was er getan hat, für mich gilt, dass das, was er am Kreuz ausgesprochen hat, für mich gilt, dass bei ihm Vergebung und neues Leben ist. Ich beginne ihm zu vertrauen und es ist ein wachsendes Vertrauensverhältnis zu ihm, das nennen wir Glauben. Und was hat das für praktische Konsequenzen für Paulus? Er schreibt einmal an die Philipper ein paar spannende Sätze. In Philippi hatte Paulus mal im Gefängnis gesessen und dieser moderne Strafvollzug, der war sicher ein Fremdwort für ihn damals. Das war eine Art von Folterung, die er erlebt hatte. Die äußeren Umstände waren denkbar schlecht. Und dann schreibt er den Leuten über die äußeren Umstände und seine innere Verfassung. Philipper 4. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut, ich kann satt sein und Hunger, ich kenne Mangel und Überfluss, allem bin ich gewachsen. Wenn der Satz hier enden würde, dann wäre es unendlicher Stress. Nach dem Motto, ich bin ein toller Typ, ich kann alles, ich bin gut drauf. Aber wer kann das schon von sich sagen? Aber der Satz endet nicht da, sondern im Text heißt es, ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Und wir ergänzen Christus, denn über den redet er hier. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus war also kein heile Weltprediger. Er hatte am eigenen Leib zur Genüge erfahren, dass es manchmal wahrlich nicht einfach ist. Aber er steckte nicht den Kopf in den Sand vor diesen Schwierigkeiten. Sein Rezept lautet, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht, und das ist Christus. Ich finde, das ist ein faszinierendes Lebenskonzept, weil er gelernt hat, eben nicht auf seine eigene Kraft zu vertrauen, die nicht gereicht hätte. Es ist ein faszinierendes Lebenskonzept, weil es nicht eine fromme Soße über die Brandherde dieser Welt schüttet. Und ich sehe und weiß um manches Notvolle, aber ich weiß, dass Christus in mir, der innere Mensch, stärker ist. Und nicht ich bin es, sondern er ist es. Zurück zur Corona-Krise und zu den äußeren Umständen, die sich ändern in unserer Zeit, und zu unseren inneren Verfassungen. Wir wissen nicht, wie es in unserem Land, in Europa, auf diesem Globus in 2 Monaten aussehen wird. Wir sind aufgefordert zu beten. Gebet ist immer dran, aber jetzt sicher ganz besonders. Es gibt viele Gebetsinitiativen. Die eine ist die, jeden Abend in diesem Jahr 2020 um 20.20 Uhr zu beten. Aber man kann es auf viele andere Weise tun. Wir sind aufgefordert zu beten. Dann, wir hören den neuen TV-Influencern zu. Das sind die Virologen und Epidemiologen, die vor wenigen Tagen kein Mensch kannte. Und auch als Laie bekommt man eine Ahnung davon, wenn man diese Leute reden hört, dass da etwas auf uns zukommt, was nicht ohne ist. Und wir brauchen nicht den Kopf in den Sand stecken, so tun, als wäre es nicht so, sondern sich mit Gottes Hilfe um unseren inneren Menschen kümmern, der in Jesus und darum Hoffnung und Zuversicht und in echtem Gottvertrauen gegründet ist, auch in einer Krise. Von Paulus lernen sollen wir, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Es kann so sein, es kann so sein. Paulus hat sehr unterschiedliche Dinge. Ich kann Not leiden und so weiter. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht, und das ist Christus. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ich will das von hier jetzt tun, dann werde ich einen Moment der Stille machen und dann schließen wir diese Gebetszeit mit einem Gebet, was viele von euch vermutlich kennen oder zumindest einzelne Textzeilen kennen, diese Gebetszeit ab. Und ihr seid eingeladen, zu Hause all das zu eurem persönlichen Gebet zu machen. Vater im Himmel, wir sind hier vor dir. Du beschenkst uns mit deiner Gegenwart, mit deinem Wort, mit deinem Reden. Und das ist für unser Leben grundsätzlich wichtig, aber das ist insbesondere wichtig. Und das spüren wir, wenn wir so gesamtgesellschaftlich in Krisensituationen hineinkommen. Und da kann ja noch viel mehr kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Wir bitten da um deine Hilfe, dass dein Globus, deine Schöpfung, ja, deine Kraft erfährt und Heilung erfährt und dass diese Krise überwunden wird und dieser Virus uns nicht aus der Bahn wirft. Und gleichzeitig wissen wir, es braucht innere Stärke. Der innere Mensch soll erneuert werden von Tag zu Tag. Und das Vertrauen auf dich und das feste Fundament, der Fels, auf dem wir gegründet sind in unserem Leben, der ist in dieser Zeit so wichtig wie nie zuvor. Darum bitten wir dich, dass wir in dieser festen Zuversicht leben, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern Segen sein können auch für andere Menschen. Wir beten auch besonders für die Brandherde auf dieser Erde, die jetzt gar nicht oder wegen Corona so in den Hintergrund gerückt werden. Wir sehen die harte Flüchtlingssituation in Syrien, in der Türkei, auf Lesbos und anderen griechischen Inseln. Und wir bitten, hilf du diesen Menschen, deren Situation letztlich viel dramatischer noch ist als unsere. Aber wir möchten alles vor dich bringen, auch sehr persönlich. Wir sind unterschiedlich verfasst. Die einen genießen die Ruhe, die anderen sind in wirtschaftlicher Bedrängnis angesichts alles dessen, was da noch kommt. Und wir wollen das sehr persönlich, da wo wir jetzt sind, in einem lauten oder leisen Gebet vor dich bringen. Franz von Assisi hat vor Jahrhunderten ein Gebet geschrieben, von dem wir vielleicht die ein oder andere Textzeile kennen. Und ich finde, es ist gerade in dieser Corona-Krise ein sehr, sehr aktuelles und sehr tiefgehendes, ein unter die Haut und ins Herz gehendes Gebet. Und ich würde euch einladen, dieses Gebet, dieses jahrhundertealte Gebet mit mir zu sprechen. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, und dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert, und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Und wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.